Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte. Und in der heutigen Sonderfolge soll es mal um die große Frage gehen: Warum interessiert uns diese Geschichte eigentlich? Hallo und schön, dass du auch heute wieder hier mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Also normalerweise, denn ich habe jetzt am Anfang schon gesagt, heute haben wir eine kleine Sonderfolge, ein Special sozusagen, und es ist sogar eine kleine Special-Reihe, die da so im Dezember auf dich zukommen wird. Nämlich kam da eine spannende Idee auf in den letzten paar Wochen und Monaten. Und da will ich dich mal kurz jetzt mitnehmen, dass du dir vorstellen kannst, was das heute hier wird. Wie du ja vielleicht weißt, gibt es den Déjà-vu Club. Das ist das Mitgliedschaftsmodell, das Déjà-vu Geschichte auch zu guten Teilen finanziell trägt. Aber dort treffen wir uns auch unter anderem monatlich für einen Zoom-Call, wo wir uns austauschen. Und ja, gerade in diesen Calls lernt man sich ja dann doch einigermaßen kennen, gerade so dieser Kern der Leute, die da immer teilnehmen, was auch immer ganz, ganz toll ist. Und jetzt kam eben die Idee auf, mit Blick auf das Jahresende, ob man nicht mal, zumindest die Leute, die das interessiert und die Lust haben, da vor den Vorhang holt und mal mit hier in den Hauptpodcast nimmt. Ja, und genau das haben wir jetzt eben auch getan. Das heißt, im Laufe der letzten Wochen haben wir uns immer wieder mal auf Zoom getroffen. Daher entschuldige auch, die Qualität ist halt ein bisschen Zoom-bedingt anders. Es klingt nicht alles immer so wie hier im Studio mit meinem Mikro, aber ich glaube, es klingt doch relativ gut. Und haben uns in kleineren Gruppen immer wieder zusammengefunden und eben diese Frage diskutiert, warum uns die Geschichte eigentlich interessiert. In diesem heutigen Special werden wir also genau das diskutieren. Wir haben da fünf Leute aus dem Club, die Alexandra, Philine und Mirko. Mit denen habe ich quasi einen Teil des Gesprächs aufgezeichnet, aus Termingründen auch, und dann nochmal mit Dario und Ziggy, und ich habe das jetzt bestmöglich so zusammengeschnitten, dass es doch irgendwie einen roten Faden hat und irgendwie so wirkt, als wären wir alle in einem Raum. Ganz immer funktioniert es nicht. Ich hoffe, du hast daran Spaß und vielleicht findest du dich ja auch an den Themen ein wenig wieder. Wir reden unter anderem darüber, wie die Schulzeit für uns war, wie wir da die Geschichte wahrgenommen haben, was uns danach interessiert hat an geschichtlichen Inhalten, wir reden über historische Romane, wir reden über Filme und dann reden wir aber auch noch zum Beispiel über die Rolle von Traditionen und Feiertagen und wie sie uns vielleicht die Geschichte näher bringen oder auch nicht, wo es einen interessanten Nord-Süd-Unterschied gibt. Also all das kommt jetzt und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Sonderfolge.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wir uns gedacht, oder habe ich mir ursprünglich mal gedacht, dass wir mal ein bisschen drüber reden könnten, wie eigentlich unsere erste Bekanntschaft oder vielleicht erste tiefere Bekanntschaft mit Geschichte als Fach und oder als Thema allgemein so stattgefunden hat. Vielleicht nur so als Hintergrund, ich bekomme ja relativ oft zum Glück Rückmeldungen so auf dem Podcast. Ich frage auch am Anfang im Newsletter immer, dass sich alle mal melden sollen und da kommen zum Glück auch immer wieder mal Mails rein. Und ich frage halt, ja, warum die Leute hier sind. Und was wirklich immer wieder erschreckend ist, und ich glaube, das werden wir auch heute nicht lösen können, aber zumindest könnten wir mal drüber reden, ist, dass wirklich ich kann es nicht beziffern, ein Fünftel der Menschen plus minus mir schreiben und mir da mitteilen, dass der Geschichtsunterricht ihnen die Freude an Geschichte tatsächlich genommen hat und es danach wieder Jahre gedauert hat, bis sie dann irgendwie anhand von Büchern oder Dokus oder was es halt dann war, sich wieder mit Geschichte irgendwie angefreundet haben. Da würde mich jetzt interessieren, wie war denn das bei euch so? Könnt ihr euch gut erinnern an Geschichtsunterricht in der Schule jetzt, in der Oberstufe? Wie war das bei euch auch eher eine ernüchternde Sache oder habt ihr da schon auch irgendwie positive Sachen mitgenommen? Oder anders gefragt auch, Habt ihr euch damals schon für Geschichte interessiert oder kam das erst später? Wie war das bei dir, Alexandra?
Also bei mir hat es tatsächlich in der Schule angefangen. Also ich habe zwar keine konkrete Erinnerung mehr an den Geschichtsunterricht und die Inhalte. Ich weiß aber, dass Geschichte eins meiner drei Lieblingsfächer war und auch eins der Fächer, wo ich am besten war, natürlich, weil es mich interessiert hat. Und ich weiß, dass ich zum Schluss in der 10. Klasse einen Lehrer hatte, den ich überhaupt nicht leiden konnte. Und nicht mal der hat es geschafft, mir irgendwie die Freude an Geschichte zu verderben. Also von daher, so das Interesse an Geschichte ist tatsächlich geblieben, egal wie schlecht es in der Schule unterrichtet wurde. Ne? Also es war so, der Funke ist halt in der Schule gezündet sozusagen.
Okay, also, aber das ist dann wahrscheinlich relativ schwer dann für dich zu sagen, woher das eigentlich kam. Ne? Also weil irgendwie für mich wäre es halt so, das war bei mir, glaube ich, zum Teil zumindest so. Ich hatte teilweise zumindest echt tolle Geschichtslehrer und Lehrerinnen. Und ich glaube schon, dass das irgendwie das so den Anstoß gegeben hat. Also ich glaube, wenn mich jetzt jemand fragen würde, so, woher kommt eigentlich mein Interesse an Geschichte, dass ich jetzt so als 10-Jähriger das vielleicht noch nicht hatte und dann irgendwann mal mit 11, 12, 13, wann auch immer, dann doch in der Schule da irgendwie mitgenommen wurde. Aber das war bei dir gar nicht dann so sehr. Also du warst da schon von dir aus interessiert, ob mit oder trotz Schule, das war dann eigentlich schon wieder egal.
Genau, also irgendwie hat es mich trotzdem fasziniert und ich weiß, dass ich auch als Kind schon sehr, sehr viel gelesen habe. Ich kann jetzt zwar auch nicht mehr sagen, was für Bücher ich damals gelesen habe, aber allein so, also generell Geschichten haben mich halt sehr fasziniert und auch wie Menschen so gelebt haben und ich denke, es kam dann ein bisschen später so das Interesse auch, wie die Menschen das alles so geschafft haben früher, ne? ohne Elektrizität und so. Also eigentlich so das einfache Leben, alles, was man essen kann, selber anbauen müssen und so weiter. So wirklich dieses ganz, ganz einfache Leben. Ne? Das hat mich immer sehr fasziniert, wo ich immer dachte, ach, das wäre doch mal cool, wenn man das mal erleben könnte. Und ich würde wahrscheinlich keine Woche durchhalten. Aber so die Vorstellung ist irgendwie trotzdem irgendwie ganz cool. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen Romantik dahinter, dass man sich das irgendwie alles so ganz, ganz entspannt und chillig vorstellt. Und das war es mit Sicherheit nicht. Aber da kam halt so das Interesse auch ein bisschen her, ne, zu erfahren, wie war denn das eigentlich? Wie haben die gelebt? Wie haben die das alles gemacht? So da, die Neugierde einfach so.
Ja, finde ich auch irgendwie spannend, dass du das sagst. Also ich, bei mir ist es ja auch so, also ich habe da schon irgendwie auch so eine gewisse Romantik. Also ich meine, klar, man wird irgendwo ein bisschen abgehärtet, wenn man sich ständig damit beschäftigt. Aber ich muss mich auch immer daran erinnern, dass ja in Wirklichkeit, es klingt dann so gemütlich, wenn ich mir denke, ja, irgendwie im 17. Jahrhundert irgendwo in einer Taverne sitzen, an einem offenen Feuer, sowas gibt es heute ja gar nicht mehr. Gemütlich. Das war doch sicher toll. Ne? Und dann darf man sich halt daran erinnern, dass erstens man sich da wahrscheinlich irgendeine Krankheit geholt hat, zweitens danach noch Flöhe in seinem Strohbett hatte und dann hat das Bier auch noch nichts geschmeckt damals. Also eigentlich
genau.
So.
Genau.
Philine, wie war denn das bei dir? Kannst du dich noch deutlich erinnern, wie das so in der Schule war? Oder?
Ja, weiß ich. In der Schule war es furchtbar.
Das
war einfach ein saublödes Buch. Darin wurde gelesen, da musste man eine Zusammenfassung machen und alle 6 Wochen wurde das Thema abgefragt. Das war nur blöd. Mein Großvater, der hat mich für Geschichte interessiert. Der hat mir viel erzählt, der wusste viel, der hat viel gelesen und hat mir immer erzählt, wie wichtig das ist und alles und hat Zusammenhänge damals schon so aufgezeichnet, was früher war, das ist, der ganze Mist kommt wieder, hat er dann gesagt.
Oh Gott, ja.
Und so bin ich dann an Geschichte gekommen, ne? Dass es mich mehr interessiert. Hat mir auch viele Bücher gegeben, aber lesen, ach, weiß ich nicht, so mit 13, 14 habe ich noch nicht so viel gelesen.
Das ist ja.
Habe ich genickt und dann hat er mir alles erzählt. Ja, mir war auch ganz schön dann. Aber so bin ich an Geschichte gekommen. Habe das dann nachher auch im PH-Studium, ne, als Nebenfach gehabt und selber dann 40 Jahre fast Weltumwelt, hieß das dann hier, unterrichtet. Ne?
Wenn ich so direkt fragen darf, was war denn dein Opa da für ein Jahrgang? Das muss ja echt mega interessant gewesen sein.
Ja, der war 01, also 1901.
Ja, ich denke mir, das geht ja echt schon, also der hat schon selbstständig denkend den Ersten Weltkrieg quasi miterlebt. Ne? Das ist schon irre, ja? Wenn man das dann so und natürlich dann den Zweiten, das, ja, Muss eindrucksvoll sein, ne?
Sehr alt geworden, auch 99 ist er geworden.
Au, wow.
Ja, ich würde ich bis zum Schluss, auch wenn du alles nicht mehr so ganz mitgekriegt hast, manches Buch dann doppelt und dreifach, hat er sich immer noch dran viel gelesen, noch im Altenheim und alles. Das war schon schön.
Ja, das ist spannend. Ja. Ich glaube auch nochmal ein ganz anderer Blick, ne? Also ist ja auch eine Generationenfrage dann letztendlich, wie die Leute das auch erlebt haben. Also es war mit meinem Großvater immer ein bisschen, ja doch relativ anstrengend, über die Nazi-Zeit zu reden, weil also er war halt Jahrgang 27, er war halt mega jung, als er dann noch eingezogen wurde und war entsprechend begeistert und so wirklich, ja, viel Kritik kam da auch nicht mehr von ihm. Das Einzige, seine Meinung zu den Sowjets hat er irgendwann geändert, die fand er dann doch irgendwann ganz cool, wie auch immer das passiert ist. Aber ansonsten war das eher nicht ganz so einfach, sage ich mal, der Bezug. Da ist das halt schon nochmal interessanter, wenn dann auch halt eine Person dann, ja, zum Zeitpunkt jetzt des Zweiten Weltkriegs dann in seinen 40ern halt war, ne? Oder?
Ja, der war seit glaube 1917 Mitglied in der SPD und hat Schwierigkeiten gehabt und ist dann ja mit Tricks und sonst was da einigermaßen durchgekommen und von daher hat er einen riesen Hass ja drauf und hat auch mal erzählt, wie das alles angefangen hat und so. Das war dann, war hautnah zu erleben, ne?
Ja, oh krass, ja. So, harter Cut, Mirko. Jetzt waren wir schon tief irgendwie da. Wie war das bei dir? Also ich erinnere mich, so irgendwie in Gesprächen hast du schon mal ein bisschen über deine Schulzeit gesprochen, wo es ja auch nicht alles ganz immer so mega mitreißend klang. Wie war da denn dein erster Kontakt mit Geschichte, Geschichtsunterricht, dem ganzen Thema?
Also so richtig erinnern kann ich mich tatsächlich nur an die gymnasiale Oberstufe. Und da habe ich unlängst auch nochmal in meine Abiturzeugnisse geschaut, also in die 11., 12. und 13. Klasse und habe dabei das nochmal bestätigt bekommen, wie ich es auch erinnere. Also ich hatte in der 11. Klasse hatten wir noch so Klassenverband, da hatten wir noch keine so Leistungs- und Prüfungskurse. Und da hatten wir einen ganz, ganz langweiligen Geschichtsunterricht. Und ich bin über 6 Punkte nicht hinausbekommen, was irgendwie eine 4+ darstellt. Dann durch meine Leistungskurswahl bin ich dann in die 12. Klasse, hatte ich einen Lehrerwechsel. Das schaffte dann 12 Punkte. Also eine 2+. Das sagt ja dann auch schon was über die Lernqualität auch aus. Und dann ist es aber irgendwie in dieser Matrix, diese Schule, die war halt sehr klein und dann ist es irgendwie so gekommen, dass ich in der 13. wieder bei der Lehrkraft war, die ich in der 11. hatte und dann waren es wieder nur 6 Punkte. Und bei mir hängt es tatsächlich ganz stark davon ab, wie die Didaktik ist. Und je weniger frontal es ist, desto besser. Also ein guter Vergleich ist auch Mathe und Physik. Ich war in Physik relativ gut, weil es sehr, sehr experimentell war. Ganz wenig frontal und in Mathe war ich eine Niete.
Wie war denn das bei euch, Darius, so bei dir zum Beispiel? Wie hast du deine Geschichtsunterricht in der Schule eigentlich wahrgenommen? War das spannend oder war das eher auch sowas, und du hast dann später erst eine Begeisterung oder auch ein Interesse dran gefunden?
Also eigentlich, ich erinnere mich eigentlich gar nicht an den Geschichtsunterricht in der Schule.
Ein gutes Zeichen.
Das Geschichtsinteresse kam eher von meinen Eltern.
Ah, okay.
Ja, wir sind oft in Museen gegangen und ja, das dadurch eher die Geschichtsinteresse geweckt und schon als Zehnjähriger und so. Also wir waren oft in Museen, ja. Ja, durchaus, ja.
Aber deine Eltern haben jetzt auch nicht irgendwie beruflich damit was zu tun gehabt?
Nein. Das war
einfach so ein.
Nein, sie sind aktuell beide Beamte. Aber geschichtlich haben sie nie was damit zu tun. Mein Vater ist eigentlich Lehrmittelverteiler des Kantons Zug, aber sonst.
Und das heißt, du fällst denn eigentlich fast ein bisschen da rein, ne? Also dieses lustige ab 10 oder was auch immer irgendwie ein Interesse dafür, aber gleichzeitig, ja, die Schule ist halt so irgendwie dran vorbeigeflossen. So.
Ja.
Okay, wie war das bei dir, Sigi? Kannst du dich da noch irgendwie aktiv erinnern,
ungefähr
wie du das...
Ungefähr gleich. Stures auswendig lernen von Zahlen im Prinzip in Tirol, hauptsächlich Andreas Hofer in der Volksschule. In der Hauptschule waren die Habsburger, im Gymnasium war dann da, ja, was europaweit, aber im Prinzip 30-jähriger Krieg, aber es war im Prinzip ein stures auswendig lernen.
Ah, oh, das ist doch irgendwie vernichtend, oder?
Ich meine, also, ich habe nachher mein Interesse irgendwo entdeckt, einfach für mich selber. Es klingt zwar deppert durch historische Romane, Jugendromane zum Teil, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Auch wenn die sehr verböhnt sein und ja. Und dann ist es eigentlich für mich einfach das greifbar worden, eigentlich im Prinzip plastisch worden, reell worden, was eigentlich, wenn wir Zusammenhänge, einfach, es geht um Zusammenhänge, geschichtliche Zusammenhänge in der Vergangenheit, die Auswirkungen haben auf die Gegenwart, nicht? Ja. Romane haben mich dazu gebraucht, mich ein bisschen mit den ganzen auseinanderzusetzen, auch wenn die sehr umstritten sind, ich weiß es, weil sie nicht immer ganz korrekt sind, aber gerade als Kind hat man dann doch ein bisschen Fantasie dann, sich reinzudenken.
Ich frage mich halt immer, wenn Leute davon berichten, wie das früher war, wo ich immer denke, woher wissen die denn das so genau? Hm. Na, das ist so, ist da vielleicht auch vieles rein interpretiert, was wir uns heute so vorstellen? Oder ist es, also ich hätte gerne eine Zeitmaschine, um einfach mal zurückzureisen und zu gucken, ob es wirklich so war. Ne? Das ist sehr spannend.
Ja, das ist ja unfassbar schwierig, ne? Weil man kennt es ja sogar an sich selbst. Ne? Also je nachdem, wie alt man jetzt ist, hat man halt so und so viel Geschichte miterlebt. Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke und mir vorstelle, okay, wie viel konkret habe ich eigentlich vom Börsencrash 2008, 2009, kann ich davon erzählen? Nichts. De facto nichts.
Ja.
Also, und ich frage mich dann so, ja, okay, wie viel anderen Leuten geht es da jetzt so viel anders? Also das ist ja schon mal dieses eine, dass das individuelle Erleben ja oft nur einen sehr eingeschränkten Blick gibt. Und deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn...
Es war ja auch nicht mal ein Börsencrash, ne? Es war ein Bankencrash.
Entschuldigung, natürlich, es war ein Bankencrash. Na, siehst du, da geht's schon los. Ich weiß nicht mehr, was für ein Crash es war. Oh mein Gott. Ja, genau. Und deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig. Das meintest du jetzt ja, glaube ich, gar nicht so direkt, Alexandra. Aber was mir oft unterkommt, ist halt so dieses, alles, was jemand, irgendein Zeitzeuge, eine Zeitzeugin berichtet, so als... ja, fast schon als absolute Wahrheit irgendwie anzunehmen. Das wurde in der Wissenschaft ja auch lang tatsächlich gemacht, dass halt viel zu viel Wert auf individuelle Erinnerungen gelegt wurde. Mhm. Weil ja auch das in Wirklichkeit gar nicht so einfach ist. Ne? Also jeder hat halt so sein Leben irgendwie geführt. Man war halt irgendwie von den Ereignissen natürlich beeinflusst, aber das kann halt sehr unterschiedlich sein für jede Person. Ne? Und entsprechend unterschiedlich ist in deiner Erinnerung dran auch. Und dementsprechend, ja, so eine Zeitmaschine wäre dann cool. Aber ich glaube, da müsste man auch immer wieder an den gleichen Ort gehen, bis man wirklich ein Bild kriegt. Aber also in die gleiche Zeit, aber vielleicht an eine andere Stelle. Weil sonst wird das auch irgendwie schwierig. Ja?
Also es ist ja so, dass wir Menschen jedes Mal, wenn wir eine Erinnerung abrufen, sie dann auch immer leicht verändern. Und deshalb Erinnerungen quasi nichts Statisches sind, ne? Sondern sich immer dann auch dem anpassen, in welchen Kontext wir sie legen und wie sich auch unser aktuelles Leben gerade abspielt. So, ne? Also wir ordnen das auch gleichzeitig ein. Deshalb sind diese Talking-Heads-Sachen, die finde ich schon sehr, sehr spannend, aber sie sind natürlich so, ich sag mal, wissenschaftlich schon immer ein bisschen auch mit Vorsicht zu genießen. So, ne?
Ja.
So würde ich mal so zusammenfassen. So,
genau. Ja, das erinnert mich jetzt auch gerade, das wird ja erst rauskommen nach dieser Folge, also jetzt eigentlich ein kleiner Teaser. Aber vor ein paar Tagen haben wir ja über Stammbaumforschung geredet und da hat der Krische so eine schöne Anekdote erzählt. Nicht mehr eine Anekdote, sondern halt berichtet von seiner Mutter, die jetzt ja über 90 ist. Und bei der die erzählt ja auch immer wieder mal Geschichten aus der Familie. Und er sagt so, er merkt so richtig, dass halt lange es so ein kollektives Korrigieren gegeben hat. Ne? Also, wenn sich eine Person zurückerinnert hat, jetzt in dem Fall seine Mutter, dann war das in der Vergangenheit dann oft so, dass die gesagt hat, ja, und der Großonkel so und so hat ja damals das und das gemacht. Und dann hätte irgendwer anderes am Küchentisch in der Familie gesagt, ach Blödsinn, das war doch gar nicht der Großonkel, das war doch der und der. Ne? Und dann hätte die Person gesagt, ah ja, stimmt, na klar, der war's. Ne? Und da gab es dann so eine gewisse, in Anführungszeichen, Korrektur. Und wie er richtig wahrnimmt, wie halt dann auch, wenn einfach jetzt ohne irgendwie Demenz oder irgend sowas da im Spiel zu haben, wenn einfach dann auch dieser soziale Mechanismus wegfällt, wie wenig man sich dann teilweise auf die eigenen Erinnerungen verlassen kann. Er sagt so, ja, bei ihr stimmen jetzt teilweise Geschichten, die er auch kennt, nicht mehr mit seiner Version übereinander, wie auch immer das dann zu bewerten ist. Also ja, ist ein bisschen schwieriger. Aber Mirko, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hast du, danke übrigens, das wird ja auch wahrscheinlich erst später erscheinen, du hast ja mit Paul gemeinsam eine kleine Folge aufgenommen, die ich mir schon anhören durfte. Und da hast du gemeint, für dich ist ja Geschichte auch nach wie vor zwar ein Thema, aber halt, wie hast du es, glaube ich, genannt, nicht so dein Hauptthema. Wie würdest denn du da deinen Bezug über die Zeit seit Schulabschluss bis jetzt so beschreiben? Hat dich Geschichte in irgendeiner Form jetzt begleitet oder auch eher nur so im Hintergrund?
Also ich bin tatsächlich sehr interessiert an Filmgeschichte. Und habe in meinem Bestand an DVDs und so weiter sehr viel Material aus der Stummfilmzeit, restauriertes Material und so weiter auch. Und ich war immer sehr daran interessiert, mal so zu schauen, wie ist denn eigentlich, ich sag mal so, das Soziale gewesen. Na, man hat ja häufig, das wurde mir so öfter bedeutet, dass Menschen früher ohne Technologie gar nicht fähig waren zu irgendwelchen Dingen. Und das ist ja ein vollkommener Irrglaube. Die Menschen haben schon immer mit den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen, ziemlich gute Dinge gemacht, ne? Und natürlich auch ziemlich schlimme Dinge und so weiter. Und ich finde, in Filmen, gerade in so dokumentarischem Material, also beispielsweise, ich habe alle Olympia-Filme, die aus der Stummfilmzeit sind. Und ich finde das sehr interessant anzusehen, weil sich da sehr gut ablesen kann, dass wie stark sich und wie schnell sich Dinge verändern. Also ich habe Leute im Freundeskreis, die sagen, ja, ändert sich ja eh nie was. Und ich denke mir immer, wow, wie unbewusst nimmst du das Leben wahr? Weil ich habe das Gefühl, das ist total interessant und total spannend, weil Geschichte kommt ja auch von Schichten, nicht? Also, dass man immer Schichten übereinander schichtet sozusagen und das dann geschichtet ist. Und ich habe so das Gefühl, dass das total super ist, Teil von Geschichte zu sein, also in einem linearen Zeitfluss sich zu bewegen. Das beantwortet deine Frage natürlich nicht so richtig. Also ich kann dir sagen, dass ich in der Zeit immer wieder auch historische Materialien gelesen habe. Ne? Und aber ich bin tatsächlich so ein, ich nenne das mal Kind der Neuzeit, ne? So ein typisches Kind der Druckerpresse. Also seit Ende 15. Jahrhundert, das interessiert mich alles sehr. So, weil das andere ist natürlich so alles, so was so älter ist, da kenne ich mich tatsächlich auch nur im Judentum so aus. Ne? Aber ich kann dir nicht sagen, das ist ja jetzt auch nicht relevant, ne? Aber welcher römische Imperator wann mit welchen quasi mit welchen Taten oder so geglänzt hat oder auch nicht. Ne? So, also ist jetzt so sehr, ne, vereinfacht. Ne? Ja, deshalb bin ich immer sehr froh über solche Podcasts wie deine oder auch His2Go oder auch Dinge, die Katrin oder Krische oder andere in diesen Club reinwerfen, weil mich die, wie ich ja neulich schon mal schrieb, von dem Dunning-Kruger-Effekt bewahren. Ich merke dann einfach, wow, ich weiß eigentlich gar nichts und das macht total Spaß, nichts oder nicht viel zu wissen.
Das finde ich schön, ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wir haben gerade auch mit Feline und Alexandra letzte Woche darüber geredet, die beide auch gern historische Romane gelesen haben oder es immer noch tun. Und ich weiß nicht, also ich kenne die nicht wirklich. Ne? Also ich habe halt irgendwie einmal einen, wie heißt er wieder, der ganz bekannte, ganz Ken große. Follett. Ken Follett, genau. Ja. Nicht mal gelesen, sondern mir als Hörbuch quasi angehört. Tore der Welt oder was auch immer das war. Und ja, für mich war es jetzt irgendwie nichts. Also, aber ich bin halt auch einfach kein Romanleser. Also ich bin halt irgendwie ein sehr fader Sachbuchleser. Also das ist dann wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe. Aber also ich bin da eigentlich überhaupt nicht kritisch dem gegenüber, weil ich mir denke, es bietet halt einen Einstieg. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, dass schon extrem viele Leute halt so ein Interesse daran haben. Nicht unbedingt jetzt an den Zahlen und Fakten der Geschichte, was in der Schule gelehrt wird, sondern eben diese Fragen so, hey, wie haben Menschen vor so und so viel 100 Jahren gelebt? Und das sind nicht wenig Leute, oder? Ich habe es auch letztes Mal schon im Gespräch einfach so in den Raum gestellt, aber ich bilde mir ein, mal gelesen zu haben, dass historische Romane das zweitgrößte Romangenre überhaupt sind nach Krimis, was Verkaufszahlen angeht. Also
das kann ohne weiteres sein. Wie gesagt, das ist Belletristik im Prinzip. Es gibt Mord, Totschlag und so weiter, nicht? Aber es ist trotz allem in einem historischen Rahmen zum Teil einfach anzusiedeln, nicht? Vom Zeitrahmen stimmt es meistens. Die sind im Prinzip sehr gut recherchiert, muss man sagen, weil die erlauben sich das gar nicht, weil sonst irgendeiner taugt und sagt, aber im Jahre 1500 irgendwas.
Ja. Ach Gott.
Ja.
Ich meine, das ist auch der Grund, warum Ken Follett ja, ich glaube, was ist das, 20, ein 20-köpfiges Team hat für historische Recherchen, dass da auch wirklich nichts schief geht.
Das kann ohne weiteres sein. Man beleuchtet die Geschichte im Prinzip. Und das wird da im Prinzip ja ein Aufbau. Grund, warum das passiert, ist der Grund, warum vorher das passiert ist. Nicht? Mhm. Es zieht sich durch und deswegen funktioniert das auch gut. Ich sagte jetzt, ich habe jetzt einen Kollegen, der jetzt Museumsverein Wattenström ist und so weiter. Ich bin in dem seit ein paar Jahren Mitglied, was ich mir nie gedacht habe, dass ich bei sowas Mitglied wäre.
Ja.
Die machen zum Teil nachher Veranstaltungen, wo sie einzelne Schicksale rausklauben. Oh, okay. In der näheren Vergangenheit. Jetzt gerade vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren war es über im Prinzip Leute, die unter dem Hitler-Regime umgekommen sind, wo sie eigentlich dann Personen aus dem Dorfleben rausgegriffen haben, wo sie gesagt haben, der ist jetzt umgekommen in Hartheim. Was hat er gehabt? Das war im Prinzip ein Polizeibeamter, der einfach ein Burnout, würde man halt sagen, gehabt hat. Aber der ist in Hartheim umgebracht worden und so weiter. Das sind dann einfach Personen, die greifbar sind. Das ist einfach interessant, weil wie hast du schon auch bei Kriege oder sonst was, eine Zahl ist eine Zahl, nicht? 1000 Morde ist eine Zahl. Ein einzelner Mensch ist eine Geschichte. Und ich glaube, dass man damit mehr lernen kann, im Prinzip.
Ja, da gibt es ja dieses, ich weiß, das Zitat gibt es, glaube ich, gar nicht wirklich, oder? Es wird der Stalin nachgesagt, dass er gesagt hat.
Ja, ich glaube, irgendwie sowas hat er gesagt, keine
ich glaub,
Ahnung.
Ich glaube, ein Toter ist eine Tragödie, eine Million Tote sind eine Statistik, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas, ja. Aber es ist ja so, weil du kannst, wenn du so und so viele Zahlen in einem Krieg, so und so viel umgekommen. Das sind Zahlen, das sind ab einer gewissen Größe, ist das nicht mehr greifbar. Das kann man
ja nicht unmöglich.
Greift man ein, zwei Schicksale, Einzelschicksale raus, dann ist es für die Leute auch greifbarer, glaube ich. Weil dann der hat die Familie gehabt, der hat das gehabt, der hat das gehabt. Das ist einfach greifbarer.
Ja, das, total, ja.
Das macht ja zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank auch so interessant.
Richtig.
Also ist im Nachhinein auch ein Bestseller, ja.
Ich glaube auch, ja. Weil es halt so eine, nicht mal eine sonderlich typische Geschichte, muss man noch dazu sagen. Ne? Also, dass jemand sich so lange verstecken konnte, ist jetzt gar nicht unbedingt die Norm. Also es ist jetzt nicht mal so, dass Anne Frank in irgendeiner Form verallgemeinernd gelesen werden kann. Aber es ist ja gerade das Interessante, dass es eben eine Geschichte ist, die sich halt auch nicht decken muss mit den Erfahrungen von anderen und halt trotzdem einen Zugang bietet zum, in dem Fall halt, einem leidvollen Teil der Geschichte. Ne? Und das Gleiche kann man über alles andere sagen. Ne? Philine, du hast vorhin auch sehr zustimmend geklungen, als Alexandra die historische Romane zum Beispiel angesprochen hat. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Element, oder? Ja. Bist du da auch begeisterte Leserin?
Ja, ich lese das sehr gerne. Und dadurch, dass ich mich gerne mit Geschichte beschäftige, kommt das dann auch eben vor, dass ich dann auch genau nachgucke. Ich lese dann irgendwas und ich denke, das kann doch gar nicht angehen. Und dann gucke ich nach. So bin ich da auch an dich daran gekommen mit Johann ohne Land. Konnte ich mir richtig einordnen. Irgendwie war das, ich denke, verdammt, du weißt das alles, was ist das noch? Und da habe ich dann diesen Blogartikel von dir gelesen. Ah. Ja, und bin ich daran gekommen. Ne? Und das ist mit allen anderen Sachen auch so, wenn ich was Historisches lese. Dann vergewissere ich mich, ob das auch stimmt oder ob ich was Falsches im Kopf habe oder ob die da was Falsches haben, findet man ja auch oft. Ne? Dann bin ich immer sehr ärgerlich, wenn da die Fakten nicht stimmen.
Hätte schon mal vor, da auch ein bisschen mehr mich damit zu beschäftigen, weil gerade historische Romane echt so ein super Punkt sind, um irgendwie mit etwas Historischen sich auseinanderzusetzen und dann halt auch sich zu fragen, hey, war das denn so oder warum war das eigentlich so, wie in dem Buch beschrieben? Muss ja gar nicht falsch sein, ne? Kann ja einfach keine akkurate Beschreibung sein. Aber dann fragt man sich ja trotzdem, aber jetzt irgendwelche soziale Frage, ne? Warum durfte denn jetzt dieser Knecht nicht heiraten? Oder? Keine Ahnung, ne?
Und da guckt man dann nach, ne?
Genau.
Und das nachzuverfolgen. So bin ich, wenn ich also im Geschichtsunterricht in neue Themen in der Regel auch so eingestiegen bin mit einer Geschichte oder wir haben zuerst ein Buch gelesen. Und haben dann nachher alles aufgedröselt über dieses Thema, dann über einen Roman, also Jugendbücher und sowas. Mhm. Ne? Und da habe ich festgestellt, dass mich das Neuere, wo ich also selber noch was wissen möchte, ich meine, ich bin Jahrgang 48, da sollte ich ja inzwischen was von wissen, wie viel mir da verloren gegangen ist schon, an was ich dann nachgeguckt habe. Ne? Das ist unfassbar gewesen.
Ja, was ich vorhin meinte. Ja.
Angehen. Aber im Moment habe ich überhaupt kein Interesse an über diese Zeit zu lesen. Aber ich habe das selber mitgemacht. Ne? Aber man weiß auch nicht, wie viel.
Ja, ist ja klar irgendwo, ja.
Solche Romane können natürlich auch tatsächlich fantastisch so eine alexandrasche Zeitmaschine sein, ne? Weil man dann natürlich die Möglichkeit hat, mit einem imaginierten meistens ja, so nehme ich an, Protagonisten oder einer Protagonistin da die Städte und die Orte da begehen kann, ne? Zu der Zeit so. Na, und ein Vorteil zum Film ist ja, man hat die Bilder nicht weggenommen bekommen, ne? Wenn du einen Film hast, nimmt man dir ja die Bilder weg, ja? Und in einem Buch hast du die eigenen Bilder. So, ne? Das, das ist quasi so. Also ich bin mir über die Verkaufszahlen total unsicher. Deshalb so. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, Ralf, dass das tatsächlich einen hohen Verkaufswert deshalb hat. Also weil es die Möglichkeit ist, mit Hilfe eines Protagonisten oder einer Protagonistin Orte zu begehen, die man heute nicht mehr begehen kann, ne? Die man auch quasi imaginiert dann. Also es müssen ja ein Stück weit imaginiert sein. So.
Klar, ja. Ich meine, zusätzlich dazu sind es halt auch Orte, die man teilweise schon noch begehen kann, aber eben halt Jahrhunderte später, ne?
Ja, das genau. Also nicht mehr.
So wie es ja auch bei Krimis ist, Lokalbezug schlägt da ja teilweise alles, wenn man sich so die Rita Falk-Dinge und so anschaut, ne? Und jeden Regionalkrimi, die haben garantierte Verkaufszahlen anscheinend. Das ist ja schon auch noch ein Argument, ne? Wenn die Geschichte irgendwie in der eigenen Region nochmal spielt, dann hat man da einen Anhaltspunkt, auch wenn man sonst vielleicht sich mit historischen Forschungen niemals beschäftigen würde, ne? Aber wenn dann halt Orte vorkommen, die man kennt und irgendwelche Wege und Dörfer und was auch immer, ne, und man hat einen Bezug dazu, dann wird es halt schon sehr lebendig, auch wenn dann natürlich, ne, also vieles davon ist ja dann trotzdem Fiktion, ist ja klar, ne, auch in der Beschreibung ist es ja zumindest Rekonstruktion, ist ja nicht einfach so, wie es war. Aber das ist halt schon echt mächtig, also das würde ich auch so sehen, ne. So, jetzt haben wir zum Abschluss noch eine interessante Frage, die wurde von Katrin da hier reingetragen. Da kam die Idee auf, die mir logisch erscheint, da würden mich jetzt eure Gedanken zu interessieren, dass in Süddeutschland, in der Schweiz, in Österreich tendenziell Geschichte im Alltag oder in der Öffentlichkeit mehr Platz einnimmt als im Norden. Die Logik dahinter war die, dass es eben im Süden deutlich mehr, tendenziell zumindest, mehr Feiertage gibt. Es gibt aber auch mehr so merkwürdige Rituale, ne? Ob das jetzt irgendwie eine Fastnacht ist oder Walpurgisnacht oder irgendwie ein Karneval, Fasching, was auch immer. Jetzt, wenn die Folge erscheinen wird, dann dürfte es gerade wieder in Österreich Krampuszeit sein oder ja auch wieder im Alpenraum eigentlich. Sehr viel, was halt irgendwie so die Geschichte überdauert hat und da vielleicht für eine gewisse Präsenz sorgt. Und das ist ja in protestantischen Gebieten schon ein wenig anders. Glaubt ihr, da ist was dran oder ist das doch ein bisschen zu einfach gedacht und der Norden ist nicht geschichtsvergessen?
Ja, also tatsächlich hier in Hamburg, also das Einzige, was es immer wieder gibt, ist der Hafengeburtstag. Mhm. ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt auch überhaupt nichts an irgendwelchen speziellen Traditionen oder sowas. Das kommt wahrscheinlich auch immer drauf, also auf die eigene Familie drauf an, wahrscheinlich, ne? Wie sehr Traditionen dort gepflegt werden oder überhaupt bekannt sind. Ne? Also meine Vorfahren kommen ja auch nicht aus Hamburg oder so. Von daher fehlt da vielleicht auch so die lange Tradition an irgendwelchen speziellen Gebräuchen. Also das Einzige, was mir mehr oder weniger immer als Tradition verkauft wurde, war an Heiligabend Würstchen und Kartoffelsalat zu essen, was ich ziemlich furchtbar finde. Ja,
das, das kennt tatsächlich meine Lebensgefährtin auch, Alexandra. Genau, das ist hier jetzt nur, dass wir das halt vegetarisch essen. Ja? Aber das ist eine Tradition, die habe ich hier. Das zelebriert Anke immer, genau.
Okay, ja. Gut. Also das kenne ich halt auch in der Familie. Da habe ich als Kind schon sehr früh gegen boykottiert, weil ich keine Würstchen mag. Und habe das dann immer so ein bisschen, das ein bisschen abwandeln können. Das ist dann auch mal was anderes. Aber der Kartoffelsalat, den werden wir ganz schwer los. Also mein Vater ist da auch so ein eiserner Verfechter von. Aber es gibt mittlerweile dann mehr als Würstchen, ne? Weil, wie gesagt, Würstchen war schon als Kind nicht so meins. Und deshalb wurde das immer ein bisschen abgewandelt. Aber mein Vater ist richtig beleidigt, wenn es Weihnachten mal was ganz anderes gibt, ne? Also ist schwierig. Aber das ist tatsächlich... Tatsächlich so die einzige Tradition in dem Sinne, die ich jetzt so kenne, da fällt mir nicht viel ein. Also vielleicht ist meine Familie auch einfach nicht so traditionell. Und ich bin eigentlich auch eher ein Mensch, der immer gerne Neues entdeckt und nicht so unbedingt an alten Sachen festhält. Also so von wegen, so war es schon immer, so muss es auch bleiben. Das ist auch eigentlich auch nicht so meine Art. Ich freue mich immer, Neues kennenzulernen. Ne? Das ist so, von daher habe ich jetzt auch keine speziellen Traditionen, die ich aus meiner Kindheit irgendwie übernommen habe oder so.
Kann man das ohne weiteres vorstellen? Wie gesagt, weil wir haben ja Traditionen mit Umzüge und Partisanen, die Prozessionen beschützen und so weiter, aufgrund der bösen Protestanten, die sie einmal angegriffen haben und solche Geschichten. Ach. Also kann man das ohne weiteres vorstellen, dass bei uns einfach durch die Habsburg und so weiter alles mehr geprägt ist irgendwie. Ja.
Und ich meine, ich glaube, gerade in Tirol, oder? Also du hast jetzt mehrmals schon Andreas Hofer erwähnt, dass halt zumindest ein Teil der Geschichte ja irgendwie ein Dauerbrenner ist, dass eigentlich ständig drüber geredet wird, von der Volksschule aufwärts.
Im Prinzip bei den Franzosen und Fuzis, das hat null Auswirkungen gehabt, aber bei uns wird das hochgejubelt, länger mal breiter, nicht?
Ja, und mit einem riesen
Umzug vor ein paar Jahren zum 200.
Ja.
Wo böse Menschen gesagt haben, das war das größte nicht anonyme Alkoholiker-Treffen von Tirol, also von dem her.
Oder bei uns der Rüdli-Schwur oder Wilhelm Tell.
Ja. Wird beim Rüdli-Schwur dann da im August auch irgendwas groß aufgezogen?
Ja, wir haben am 1. August einfach die Bundesfeier und jedes Dorf veranstaltet die.
Okay, ja.
Das ist so. Also,
passiert da am Rüdli auch irgendwas?
Ja, sie darf nichts Politisches sein, aber es passiert auch immer was, ja.
Bei uns in Tirol hat jedes Dorf eine Musikkapelle, jedes Dorf hat die Schützen, jedes Dorf hat ein Heimatdings irgendwas, ein Heimatverein. Die könnten auch nicht viel anders sein, bis auf die Schützen, nicht? Aber und die Schützen, die heben das ja hoch, Länge mal Breite, nicht? Die zelebrieren das ja richtig gehend.
Ja. Deswegen ist ja auch Tirol der wilde Westen Österreichs. Das ist
ja, wie gesagt, das ist ja so, es klingt ja deppert. Im Prinzip ist ja das, Andreas Hofer war ja einer der Gründer, war ja das, dass die Bayern oder Franzosen ja wollten, dass das Landlibell aufgehoben worden ist. Das Landlibell war vom Kaiser Maximilian ja die Aussage des, dass die Tiroler nur Tirol verteidigen müssen. Und deswegen hat es die Schützen gegeben, nicht? Bei uns sind die Schützen ja militärisch organisiert. Das sind keine Sportschützen, die exerzieren und haben Gewehre. Mhm. Auch die jetzt noch, nicht? Die exerzieren, was man davon haltet. Man hat gesagt, meiner Meinung nach, bei den Schützen sind die für die Feuerwehr zu langsam und für die Musik zu unmusikalisch sein, aber trotzdem ganz offen, aber völlig wurscht. Es wird ja hochgehoben und da wird ja jedes Jahr was gut wie und gerade dann die Südtiroler Frau, die spielt dann auch noch eine, wo die dann mit Donnenkronen und Geschichte geschaust, wo das jedes Mal ein Theater ist, nicht?
Ja, ist es immer noch so, dass das, also ja, gut, dass es bei den Schützenvereinen immer noch ein Thema ist, aber wird in Tirol eigentlich noch über Südtirol geredet? Weil im Rest Österreich ist
es eigentlich... Die meisten Tirolern ist es mittlerweile wurscht, es hat die Euro-Region jetzt sich recht gut etabliert, aber im Prinzip, es ist noch immer trotz allem ein Thema und es laufen noch immer Leute um und um, die dem Land der Südtirol die Treue singen. Es laufen genauso Leute herum mit dem T-Shirt aus Wien gegen Südtirol und so weiter. Es ist trotz allem noch immer ein Thema und es ist auch von Unrechtsbewusstsein her noch immer der Fall des, dass es als Unrecht empfunden wird. Es ist auch am Grenzen, am Brenner oben, wird noch immer zum Teil die Ortsdienste Österreich durchstrichen und so weiter, das ist noch immer trotz allem ein Thema. Oh, aber wenn wir mittlerweile, ich sage jetzt, ich möchte gar nicht die Südtiroler mehr dabei haben, aber völlig wurscht. Aber es spielt bundespolitisch genauso ein Thema, wenn man sagt, die FPÖ vor den letzten zwei, paar Jahren bei den diversen Wahlkämpfen, die den Südtirolern die österreichische Staatsbürgerschaft geben wollen und so weiter. Mhm. Es spielt sehr wohl, es macht dieser Heimatdienst noch immer noch, was das anbelangt, ein Thema. Genauso bei den diversen Schützentreffen, dass die Schützen aus Südtirol, die genauso anreisen, ohne Gewehre anreisen und so weiter. Das wird genauso noch immer thematisiert.
Warum reisen die ohne Gewehre an?
Weil die mit einer Kriegswaffe nicht nach Österreich einreisen dürfen und in Südtirol sind unbewaffnet.
Ich hoffe, dir hat diese Sonderfolge hier Spaß gemacht. Zumindest halb so viel Spaß, wie sie mir beim Aufnehmen gemacht hat. Ich muss sagen, ich habe das sehr genossen. Unsere Calls machen ja sowieso immer Spaß. Aber wenn man sich dann auch nochmal zusammensetzt und sich so ein Thema vornimmt und das dann wirklich diskutiert anhand von so ein paar Leitfragen, das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Dynamik und hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben, an Alexandra, an Feline, Mirko, Sigi und Dario. Vielen, vielen Dank euch allen. Ja, und wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann möchte ich dich natürlich auch ganz, ganz herzlich in den Déjà-vu-Club einladen. Denn dann kannst du ja beim nächsten Mal, wir machen im Dezember nämlich schon noch einen Zoom-Call, haben wir vereinbart, dann könntest du uns da alle kennenlernen. Wir würden uns alle sehr darüber freuen, dich dort zu sehen. Und ich habe in den Shownotes mal einen Link zu Steady reingepackt. Da über Steady läuft ja dieser ganze Club. Und da kannst du auch nochmal durchlesen, was der Zusatzcontent ist, was den Podcast angeht und so weiter und so fort. Das steht da alles. Und ja, wir würden uns alle sehr, sehr freuen. Dann noch ein Hinweis. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass das eine kleine Reihe ist hier. Wir haben jetzt heute dieses erste Special. Es wird diese Woche noch eine Folge kommen. Ich schätze mal so gegen Ende der Woche. Denn der liebe Mirko, von dem du jetzt ja schon gehört hast, und ich weiß, so im reinen Audioformat ist es gar nicht so leicht, Namen und Stimmen auseinanderzuhalten, aber sei es drum. Mirko, der unter anderem hier über die Stummfilme geredet hat, der hat sich nämlich auch nochmal hingesetzt mit Paul, einem anderen Mitglied aus dem Club, der jetzt hier nicht dabei sein konnte. Und die haben einfach mal zu zweit eine ganze Podcast-Folge eingesprochen, was ich super cool gefunden habe. Und sie haben mir freigestellt, das auch nochmal so als Bonus rauszugeben. Sie reden da über ihren Weg zur Geschichte, was sie daran interessiert hat, wie sich das auch entwickelt hat über die Zeit. Und ja, ich habe mich jetzt entschieden, das noch ein bisschen zu schneiden und dann als Bonusfolge nochmal rauszubringen. und die kannst du gegen Ende der Woche auch hier in deinem Feed erwarten und ich würde mich freuen, wenn du da reinhören willst. Abonniere diesen Podcast bzw. folge mir da auf Spotify, je nachdem wo du hörst, dann wirst du auch diese Bonusfolge nicht verpassen. Ja, und in dem Fall hören wir uns schon sehr bald wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen zweimal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach, Austausch mit mir. Ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.